das Projektteam aus IT, aus Process Ownern, aus Key-Usern in den Fachbereichen sind so um die 80 Kolleginnen und Kollegen. Und die Umstellung wird dann betreffen so um die 700 bis 800 Mitarbeitende. Ja. Also das ist schon ein Riesenthema.
Herzlich willkommen zum TROX Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen. So, meine Damen und Herren, es geht wieder los. Fantastisch. Ich freue mich, dass Martin Lenz mir gegenübersteht und in seinem Eifer den Knopf zum Aufnehmen gefunden hat. Und wir begrüßen heute zwei fantastische KollegInnen in unserer Mitte. Denn wir werden uns heute mit einem etwas technischeren Thema beschäftigen. Und Martin, wen haben wir heute dabei?
Wir haben heute den Frederik Denhoff hier und die Alexandra Daubschau. Schön, dass ihr da seid. Freuen wir uns riesig drüber. Jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Ich hätte die Frau zuerst nennen müssen. Aber ich glaube, das verzeiht man mir. Schön, dass ihr da seid. Wir zwei Gäste aus unserem fantastischen Bereich IT heute zu Gast. Wir haben natürlich zum Start auch ein paar Fun Facts über euch, die ihr im Vorfeld mit uns geteilt habt. Ich weiß nicht, Martin, magst du anfangen oder soll ich anfangen? Ich fange mal mit dem Freddy an.
Mit dem Freddy, habe ich gelernt. In loving memory of Bibi und Tina. Für alle Leute, die das nochmal nachrecherchieren wollen. Freddy und ich haben uns kennengelernt über einen Benzintalk auf dem fantastischen Parkplatz hier. Denn der Freddy fährt ein 124er Benz. Das ist ein Oldtimer, ein Youngtimer, sagt man tatsächlich.
Nee, ist ein Oldtimer.
Ein Oldtimer
schon. Der ist von 89 und damit schon 36 Jahre alt.
Also crazy.
Dieses Jahr 37.
Wahnsinn.
Das ist älter als ich.
Ja, als ich ehrlicherweise auch, aber nicht als älter als Martin Lenz. Also von daher passt das sehr gut. Und Freddy ist, wie lange bist du schon dabei?
Jetzt seit etwas über 3 Jahren. Ich habe im Dezember 22 hier angefangen.
Freddy hat bis zur Corona-Zeit erfolgreich Tennis gespielt, hat jetzt wieder angefangen.
Und, aber nicht erfolgreich.
Das weiß ich noch nicht. Und Freddy hat eine Ausbildung gemacht zum Kfz, sagt man Mechaniker oder Mechatroniker?
Heute heißt Mechatroniker.
Ja. Und was er jedem Fahranfänger, also für den Fall, dass sie Eltern sind gerade und ein Fahrzeug suchen, dann ist seine Empfehlung immer ein Golf 4. Den man immer kaufen sollte für die Kinder, wenn die sagen, ich brauche das erste Auto. Also vergessen Sie den Porsche, es sollte in jedem Fall ein Golf 4 sein. Egal, welche Maschine eigentlich, oder?
Die 2-Liter-Maschine ist die beste.
2 Liter?
2 Liter, 116 PS.
Da hat auch Fatih noch Spaß. Finde ich so gut. Ganz genau.
Ich habe, glaube ich, auch im Golf 4 meinen Führerschein gemacht.
Das erklärt
die Autos, die sind jetzt eigentlich der perfekte Übergang zu Alexandra. Von den Autos hatte der Freddy nämlich in seinem Leben 15. schon 15 Stück.
Crazy.
Und wer glaubt, das ist eine große Zahl, dem sei gesagt, die Alexandra ist auf jeden Fall schon öfter umgezogen, als der Freddy Autos hatte. Das heißt, häufiger als 15 Mal, wohnt heute in Duisburg. Ein paar interessante Fakten ist, ihr Auto ist 10 Jahre älter als sie. Ich sag jetzt nicht, von wann das Auto ist. Es ist allerdings ein Volvo PV444. Das kann man jetzt googeln, wenn man will. Sie kommt auch nicht aus Schweden, aber ist zumindest halb Schwedin, wenn man so will. Hat mal Bass in einer Heavy-Metal-Band gespielt und geht gerne auch mit Kettensägen in den Wald. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Angst vor der Alexandra haben wir trotzdem nicht, weil ich glaube, die Motivation ist im Wald dann damit Bäume vielleicht zu fällen oder Förstertätigkeiten auszuüben. Was hast du studiert? Was ist dein Background?
Ich bin Informatiker.
Informatiker. Und seit wann bei TROX?
Seit 2018.
Irgendwie gefühlt hätte ich bei euch beiden gedacht, ihr seid schon länger hier. So, bevor wir jetzt einsteigen, sagt nochmal ganz kurz eure aktuelle Rolle bei TROX. Alexandra, was machst du gerade?
Genau, ich bin Head of IT Core Applications.
Head of IT Core Applications, da werden wir gleich drauf zurückkommen, was das heißt. Und du, Freddy?
Dann sage ich es auch auf Englisch, Head of ERP Product Data and Configuration.
Das natürlich immer die spannendste Herausforderung, das sind immer die Gartenparty-Herausforderung. Wie würdest du deinen Job, Freddy, jemandem in einem Satz erklären, der so wie ich gar nichts damit zu tun hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die wird mir auch oft gestellt.
Was machst du eigentlich?
Richtig. Mein Team verwaltet alle Produktdaten im ERP-System.
Ja.
Und damit auch unseren Produktkonfigurator. Mhm.
Wie viele Leute sind das?
Jetzt mittlerweile 6.
6 Leute, die quasi sich um die Datenbasis, die um die Datenbasis sich kümmern, sozusagen, was im ERP-System stattfindet. Okay, und im Konfigurator. Bei dir, Alex, was würdest du sagen?
Ja, Core Applications ist also das Team oder der Bereich, der die Kernapplikationen bei der TROX-Gruppe verantwortet. Das ist über das ERP-System, Enterprise Resource Planning, mhm, über das CRM-System, BI-System. Da sind verschiedene Einkaufsapplikationen dabei, Finanzapplikationen, Zollwertsysteme und um die 50 Schnittstellen zu internen und externen Systemen. Mhm. Und das betreiben wir, verantworten wir, weiterentwickeln wir und sorgen dafür, dass es stabil läuft.
Würdest du sagen, das ist so der neuralgischste Punkt im Unternehmen, wenn es da einen Tag nicht läuft, dass es dann richtig böse wird für alle?
Stimmt. Also wenn das tatsächlich einen Tag nicht läuft, dann stehen hier in Europa, wenn wir Pech haben, bis zu 10 Fabriken.
Das wäre unschön.
Das ist richtig uncool.
Genau. Was hat dich damals bewogen, bei Trox anzufangen, 2018, Alex?
Die Gespräche, die ich geführt habe. Also das war wirklich, man hat von Anfang an das Gefühl bekommen, dass man eine verantwortungsvolle Position bekommt, wo man wirklich was in diesem Unternehmen auch noch bewegen kann, voranbringen kann. Und von den Personen her, die ich in den Interviews getroffen habe, passte die Kultur einfach super.
Was hast du davor gemacht, Alex?
Oh, verschiedenste Dinge. Ich habe angefangen als Support-Verantwortlicher für den Softwarehersteller, war dann kurzzeitig auch mal verantwortlich für Rechenzentren in Europa. Mhm. Also von daher richtig, richtig Strom- und klimatisierungslastig. Mhm. War für verschiedene IT-Anbieter verantwortlich für deren Betrieb. Und auch als Outsourcing-Partner eben auch verantwortlich für den IT-Betrieb, also eher infrastrukturlastig für unsere Kunden.
Hm. Freddy, wie war es bei dir? Also du bist ja nicht nur Kfz-Mechaniker, Mechatroniker, sondern du hast ja auch Maschinenbau studiert.
Genau.
War das für dich irgendwann ein logischer Schritt zu sagen, okay, ich mache was mit IT-basierenden Themen, wie jetzt so einem ganzen ERP-System, wenn das befüllt wird mit Daten? Weil wie hat sich der Schritt für dich ergeben?
Also tatsächlich habe ich das eigentlich nicht so geplant. Mhm. Also ich habe Maschinenbau studiert, richtig. Ich war auch schon mal bei Trox, bevor ich in die IT gekommen bin, als Werkstudent früher. Und war dann zwischenzeitlich in anderen Unternehmen. Habe mich dann aber, muss ich jetzt wirklich so sagen, wieder an Trox zurückerinnert und gedacht, boah, das war eigentlich schon gut. War wirklich gut. Habe gerne hier gearbeitet und habe mich dann hier wieder beworben. Und die eigentliche Stelle, auf die ich mich beworben habe, die war dann leider vergeben. Aber ich wurde dann aktiv gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf das damals PCF-Team.
Ja, Product Configuration heißt
Product
das.
Product Configuration und jetzt mittlerweile eben Product Data in Configuration. Wurde ich gefragt, ob ich einsteigen will und hatte so ein paar Gespräche und habe erstmal nicht so viel verstanden. Hat ein bisschen gedauert. Und bis ich es dann aber gelernt habe, worum es eigentlich geht in diesen Bewerbungsgesprächen, habe ich gesagt, cool, mache ich. Hört sich gut an. Und ja, jetzt bin ich dabei.
Sehr schön.
Jetzt nochmal auf die Tätigkeiten zurückzukommen. Du beschäftigst dich ja viel mit ERP-Systemen, ne? Und da gibt es ja so ein bisschen eine Parallele auch zu deinem alten Auto. Man könnte ja auch sagen, so ein ERP-System ist ein bisschen wie so ein Oldtimer. Da muss man viel pflegen. Und das steht ja wahrscheinlich auch immer in einem Konflikt zu Neuentwicklung. Wie ist das so in dem Daily Business oder im täglichen Tun? Wie viel geht's wirklich darum, Dinge weiterzuentwickeln und neu zu machen? Und wie viel ist man eigentlich damit beschäftigt, Bestandsdinge zu pflegen?
Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir gerade im ERP-Umfeld aus der Historie heraus wirklich massiv technische Schulden haben. Und wie du selber
technische
sagst.
Schulden hört sich immer so schön professionell an.
Haben wir dafür einen Sondervermögen?
Also beim Oldtimer würde man sagen, da ist ziemlich viel Schrott irgendwo im Hintergrund.
Ja gut, Schrott würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, denn diese technischen Schulden sind wirklich Modifikationen, die wir im Laufe der Zeit gemacht haben, damit die Prozesse bei Trox möglichst effizient laufen. Also wir haben wirklich das rausgekitzelt, was man rauskitzeln kann. Aber wie du sagst, solche technischen Schulden sind genauso wie Zinsen. Ne? Also man zahlt sie jeden Tag ab, bis man diese Schulden abgebaut hat. Und darum geht es momentan, dass wir genau diese technischen Schulden in der Weiterentwicklung des ERP-Systems abbauen, um dann deutlich moderner, zukunftsträchtiger und cooler zu werden.
Wenn jetzt jemand sich bei euch bewirbt, ne, und der bewirbt sich bei dir im Bereich und der wird fragen, wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus oder die Person, was würdest du dann antworten?
Kommt auf den Bereich drauf an. Also wir sind im ERP-Team tatsächlich ziemlich divers aufgestellt. Also wir haben IT-Consultants, wir haben Leute im DevOps-Bereich, also die wirklich den Betrieb vornehmen. Wir haben Entwickler bei uns im Team und genauso auch IT-Projektleiter. Und von daher ist bei uns der jeder Tag auch ein bisschen anders. Also wir arbeiten sehr eng und intensiv zusammen mit unseren Process-Ownern und mit den Key-Usern in den Fachbereichen und sind international unterwegs und haben Spaß.
Ja?
Ja.
Und bei dir, Frederik, wenn du jetzt jemanden für dein Team gewinnen möchtest, wie beschreibst du dem so einen typischen Arbeitstag? Was macht man so?
Ich sag mal, unser Daily Business besteht daraus, schon mit unserem PLM-Tool zu arbeiten. PLM-Tool bedeutet in dem Sinne ein Steuerungsmedium, um Produktänderungen einzuspielen. Und darin enthalten sind für uns sogenannte Aufgaben, also so Tasks. Und in diesen Tasks und in dem Speicher dieser PLM befinden sich technische Zeichnungen. Und diese technischen Zeichnungen, die bilden für uns die Grundlage, um die Konfigurationsoptionen und auch die Stammdaten für die Artikel und Produkte eben auch im ERP-System anzulegen. Mhm. Das heißt, wir sind auch direkte User vom ERP-System und erweitern das in dem Sinne, ne? Und dafür muss man eben auch technische Zeichnungen lesen können und auch die Zusammenhänge von solchen Produkten erkennen und verstehen. Um das eben genauso nochmal abzubilden in etwas abstrakterer Form.
Eine Frage noch und dann übergebe ich an den Martin. Wir hatten ja, wo wir nämlich noch bei neuen Mitarbeitenden sind, wir hatten in der Folge mit dem Tim Beusen ja schon mal über das Nerdometer gesprochen, was ja unser Bereich IT eingepflegt hat oder eingeführt hat, findet man auf unserer Webseite für die, die die Folge mit Tim Beusen nicht gehört haben. Das beschreibt quasi, wie nerdy eine Person sich selber einschätzt oder einen Bereich sich selber einschätzt. Alexandra, wo siehst du dich auf dem Nerdometer?
In unserem Bereich, wir sind tatsächlich die, die nicht ganz so nerdy sind, dadurch, dass wir sehr intensiv mit den Prozessen und Fachabteilungen zusammenarbeiten.
Von 0 bis
10? 0 das niedrigste, 10 das höchste. Oh, eine 4.
Eine 4. Bei euch?
Also ich würde uns auch nicht als so nerdy bezeichnen, aber vielleicht sehen das andere anders. Ich würde uns eine 5 geben, weil teilweise sind wir schon tief in den Prozessen.
Glorreiches Mittelfeld eigentlich.
Ja, genau.
Fünf ist nie verkehrt. Was mich zu der Frage bringt, Freddy, was habt ihr für Spezialisierung bei dir im Team? Du sagst, mit dir sind 6 Leute. Was sind das für Spezialisierungen, die ihr habt bei euch und wie arbeiten die zusammen? Also sind die so wie bei der Alex auch unterteilt in Spezialisten bezogen auf Anwendungen? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben bei uns größtenteils Leute mit technischem Background, also nicht IT-Background. Mhm. Ne? Wir haben einen ITler, jetzt auch einen Azubi, der auch zu uns dazustoßen wird, ist auch ITler.
Ja.
Die machen eher so IT-lastige Projekte, also auch ERP-seitige Projekte, neue Schnittstellen entwickeln, sowas in der Richtung. Mhm. Die beschäftigen sich jetzt tatsächlich nicht so sehr mit den PLM-Bearbeitungen, was ich gerade eben genannt habe. Die lesen jetzt auch eher keine technischen Zeichnungen. Dafür haben wir dann den anderen Part im Team, das ist auch der größere. Die kommen aus der Technik oder haben Maschinenbau studiert oder in der Produktion gearbeitet. Und die müssen wirklich verstehen, wie das Produkt konstruiert wurde, damit sie das eben auch in einem Produktmodell abbilden können, was wir dann nachher im ERP-System darstellen.
Das heißt, die Zusammenfassung von dem wäre quasi, eure Aufgabe wäre es, das, was mal physisch beim Kunden eintrifft, muss auch so sein, wie es vorher mal ursprünglich geplant war. Und zwar durch den gesamten Prozess von der Bestellung, Konfiguration hin zur Fertigung, bis das dann irgendwo eingebaut wird sozusagen. Das muss eins zu eins so rauskommen, wie sich das mal jemand überlegt hat.
Genau, wie es halt auf der 2D-Zeichnung dargestellt ist, müssen wir dann den Prozess im ERP-System so, dass es auch so baubar ist. Ne?
Ja.
Also diese Daten sind nachher für die Fertigung relevant, damit die wissen, welche Materialien eingesetzt werden, welche Arbeitsschritte erforderlich sind, damit das Produkt auch genauso, wie es dann vom Kunden gewünscht ist, in der jeweiligen Konfiguration, am Ende jetzt erstmal rauspurzelt. Ne?
Du sagst jetzt, du machst das ja seit 3 Jahren. Was sind so die größten 2, 3 Herausforderungen, denen du bisher in dieser Zeit begegnet bist, wenn du jetzt davon sprichst? Ich denke mal, da gibt es auch irgendwelche Konflikte, Wünsche, Sonstiges, die eben auch zu einem Widerspruch führen vielleicht zu dem, was ein ERP oder auch die Datensätze darin abbilden können.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Ja klar, gibt es irgendwelche, was ist die größte Herausforderung, der du begegnest?
Bei uns im Team? Ich würde sagen, die Menge an Daten wirklich auch im Einklang zu halten. Also wir bilden schon sehr, sehr viel im Produktkonfigurator ab.
Ja.
Aber wir müssen immer darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Weil es muss auch irgendwo noch wart- und händelbar sein. Weil die Strukturen, die ich sag mal, so ein Strukturbaum, der sich da bildet für so ein Produkt, der kann schon sehr, sehr groß sein. Mhm. Und man muss einfach im Griff behalten, dass man die Abhängigkeiten in den jeweiligen Strukturebenen auch noch überschauen kann.
Gibt es ja so eine Zahl, ihr sprecht ja immer von über 30.000 Artikeln.
Genau.
Jetzt frage ich mich manchmal bei diesen Konfiguratoren und den ganzen digitalen Sachen, wie hat man das denn vor 30 Jahren gemacht?
Sehr gute Frage. Das ist wirklich eine spannende Anekdote. Also ganz am Anfang, bevor wir überhaupt ein ERP-System hier hatten, hat man angefangen mit Lochkarten zu arbeiten.
Lochkarten? Das heißt, also eine Karte mit Löchern drin, ne?
Ja, tatsächlich eine Lochkarte, wie man die so klassischerweise kennt, in so einen Großrechner reingeschoben. Und anhand dieser Lochkarte waren dann eben im Prinzip die ganzen Produktmerkmale, die relevant sind für die Ausprägung von so einem Produkt, abgebildet. Also jedes Loch war
wie
ein
so ein
Merkmal.
QR-Code am Ende.
Genau.
Ja.
Und
physischer QR-Code.
Daraus kam dann die Fertigungsstruktur aus. Also das wurde dann so ausgeleitet in dem Sinne. Und da sieht man, da hat sich schon ganz schön was entwickelt.
Da fallen mir ein Haufen von Sachen an, die man hätte machen können mit diesen Lochkarten.
Die Alex hat gerade so genickt, als es um das Thema Individualisierung und Datenmenge ging. Ist das was bei dir ebenfalls aufläuft, von der Form der Komplexität bezogen auch auf Individualisierungswünsche in einem ERP-System? Ich stelle mir vor, wenn du sagst, dass gerade immer wieder was angepasst worden ist, um es effizienter zu halten, dass man schon am Ende an einer relativ großen Anzahl von Sonderwünschen auskommt, die ja dann irgendwie mitgeschleppt werden, oder?
Ja, definitiv. Also in dem alten ERP-System hatten wir über Tausende von Modifikationen, um einfach das System an die Prozesse von Trox anpassen zu können. Mhm. Wir sind jetzt gerade dabei, in einem großen Projekt eben auf ein neues Release zu gehen und da die Anzahl der Modifikationen massiv zu reduzieren.
Wie funktioniert das?
Indem man zum einen sehr intensiv mit den Process Ownern in die Fachbereiche geht und schaut, wo sich die Prozesse potenziell geändert haben. Welche Standardprozesse das neue Release überhaupt an sich schon mal mit sich bringt, also wo man dann tatsächlich den Standard wieder zurückgehen kann. Und dann in sehr intensiven Diskussionen und Optimierungen und dann funktioniert das.
Das bringt mich eigentlich schon zu einer der Fragenideen von Martin mit einer Entweder-Oder. Was ist einfacher, ein ERP-System an unsere Verhältnisse anzupassen und oder ist es einfacher, uns an die Verhältnisse des neuen ERP-Systems anzupassen? Was ist vielversprechender für dich?
Ich glaube, es geht darum, tatsächlich die perfekte Mischung zu finden. Mhm. Also es gibt einfach Dinge, da haben wir Wege gefunden, mit denen wir so viel effizienter arbeiten, die nicht im Standard vom ERP-System sind. Mhm. Und gerade bei den Datenmengen, von denen hier Freddy auch gerade gesprochen hat, wir haben so ein paar kleine Tweaks eingebaut, die einfach für eine super Performance sorgen oder eine deutlich bessere Performance, die wir im Standard einfach nicht hinbekommen. Mhm. Und von daher, es geht darum, eine gesunde Mischung zu finden. Mhm.
Wie sind die Diskussionen? Sind die zum Teil schon hitzig oder ist es dann, dass man dann so eine gewisse Ruhe mitbringen muss und sagen, so Freunde, es ist jetzt so.
Nein. Dieses, es ist jetzt so, das wäre genau der falsche Weg, irgendwas zu tun. Mhm. Und Trox insgesamt von der Kultur ist einfach viel zu professionell. Von daher hitzige Diskussionen finden da nicht statt, sondern es sind einfach zielführende Gespräche, die man führt, und zwar hauptsächlich die Process Owner mit den Fachbereichen, und dann kommt in der Regel was sehr Gutes bei raus.
Jetzt gibt es bei euch ja so ein Projekt, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, das nennt sich ja Corporate-Modell, ne?
Genau.
Da würde ich gerne mal einmal ein bisschen einsteigen, was ist das überhaupt und was macht dieses Projekt herausfordernd, aber auch spannend?
Wir haben vor 5 Jahren entschieden, dass wir auf ein neues ERP-Release gehen wollen. Und wie gut oder schlecht ein ERP-System ist, oder ein ERP-System zeigt ziemlich deutlich auf, wie gut oder schlecht die Prozesse bei einer Firma sind. Und von daher ist man als erstes hingegangen und hat gesagt, okay, wir entwickeln zusammen mit den Fachbereichen eine neue Prozesslandkarte. Wie will Trox zukünftig die Prozesse leben und in dem ERP-System abbilden? Also das war der Schritt 1. Und nachdem das erfolgt ist, haben wir tatsächlich basierend auf diesem neuen Corporate Model bereits die ersten 3 Tochtergesellschaften auf das neue ERP-Release umstellen können und sind gerade dabei, eben für die Trox SE, für die Trox Niederlande und für die Trox Österreich das vorzubereiten. Und regelmäßig in Simulationen durchzutesten, ob die Prozesse im Corporate Model, die jetzt im ERP-System abgebildet sind, eben auch so gelebt werden können und welche Anpassungen wir noch tun Das sind jetzt Konfigurationen, sind aber auch teilweise Anpassungen, um denselben Effizienzgrad zu haben, den wir bisher hatten. Und die neuen Funktionalitäten, die das System mit sich bringt, optimal nutzen zu können.
Wie stark unterscheiden sich da so die Bedürfnisse zwischen unterschiedlichen Regionen? Weil die Idee wäre wahrscheinlich in der Idealvorstellung, wirklich die Prozesse überall einheitlich zu haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in den Wünschen vielleicht manchmal auch ein bisschen unterschiedlich ist.
Ja, nicht nur in den Wünschen. Also wir haben ja auch durchaus in unterschiedlichen europäischen Ländern einfach andere Gesetzgebungen oder gesetzliche Vorgaben, die wir mit berücksichtigen müssen und auch sollten. Und dementsprechend wird es immer relativ leichte Anpassungen geben nach den jeweiligen regionalen Unterschieden. Und das ist auch absolut notwendig. Was wir jetzt in diesem Projekt machen, was fachlich eine der größten Änderungen ist. Wir hatten bisher in Europa ein sogenanntes Multi-Finance, Multi-Logistics-System. Das heißt, für jede Tochter einen eigenheitlichen Mandanten, wo einfach Finanz- und logistische Firma zusammen war. Finanz ist alles über klassisch, was im Finanzbereich ist. Logistische Firma beinhaltet tatsächlich alles, was in irgendeiner Art und Weise mit der Produktion zu tun hat. Ganz grob aus. Unterteilt. Und wo wir jetzt tatsächlich einen Wechsel vornehmen, ist, wir gehen weiterhin auf ein Multi-Finance-System, um eben auch ganz klar die finanziellen oder gesetzlichen Vorgaben in den einzelnen Firmen, gerade was das Finanzauslegung angeht, berücksichtigen zu können. Gehen aber, was die logistische Firma angeht, ihr müsst sagen, wenn es zu technisch wird.
Wir sind noch dabei. Also ich gucke mal.
Wenn ich Technik erkläre, dann ist immer ein gutes Signal, wenn der Martin die Augen dreht. Dann weißt du,
das habe ich gesagt, ich bin noch dabei.
Genau. Gehen wir auf ein Konzept, das heißt Single Logistic Multisite. Das heißt, die produzierenden Firmen werden in eine große logistische Firma zusammengefasst, was tatsächlich massive Vorteile bringt in der Kombination von Aufträgen, die über verschiedenen Trox-Firmen laufen. Also wir bekommen da massiv Effizienzgewinne und auch Zeitgewinne. Und genau diese fachliche Änderung.
Das bedeutet, egal aus welchem Werk sozusagen Produkt kommt, von den verschiedenen Standorten her, der Kunde bekommt dann am Ende das zusammengefasst aus einem System heraus.
Genau.
Sozusagen. Ja. Gut. Auch aus Bad Hersfeld.
Auch aus Bad, natürlich.
Gut, ja, das ist ja wichtig. Das wollen die Leute ja auch wissen. Die kaufen ja diese Produkte auch, ne? Aus diesem Werk in Bad Hersfeld. Oder aus Tschechien oder so. Exakt. Die Filter haben wollen. Alles, was es gibt. Genau. Alles zusammen.
Genau, das ist die Zielsetzung.
ERP-Systeme sind immer wieder mit viel Kopfschmerzen verbunden, Alex. Vor allen Dingen, wenn die Leute das hören, dann stellen die sich immer die Frage, und ich durfte einmal so einen Rollout mitbegleiten in einem anderen Unternehmen, wie viele Leute sind denn damit befasst? Das ist ja nicht gerade, also aus meinen Erinnerungen in dieser Größenordnung sind es jetzt nicht drei. Das sind ein paar mehr. Kannst du eine Zahl sagen, damit die Leute, die jetzt uns hören und die sagen, oh, die beschäftigen sich wirklich damit, dass wir denen mal einen Eindruck geben dafür, was wir auch für eine Menschenmenge dazu bewegen, die sich damit beschäftigen.
Absolut, definitiv. Also in dem jetzigen Projektschritt, also was ich erzählt hatte, Trox SE, Niederlande und Österreich, das Projekt Team aus IT, aus Process Ownern, aus Key-Usern in den Fachbereichen sind so um die 80 Kolleginnen Leute, und Kollegen. Und die Umstellung wird dann betreffen so um die 700 bis 800 Mitarbeitende. Ja. Also das ist schon ein Riesenthema.
Ja, vor allen Dingen gerade von der Anzahl der Leute, die sich damit ja auch beschäftigen tagtäglich in ihrem Doing. Ja. Ne? Bei uns auf der anderen Seite genau dasselbe. Ja. Also schon eine ordentliche Anzahl.
Jetzt seid ihr beides auch Führungskräfte. Vielleicht mal ein bisschen zu den Persönlichkeiten, die ihr so in euren Teams euch wünscht. Was ist dir am wichtigsten, Freddy, wenn jemand in dein Team reinkommt, sich intern oder extern bewirbt? Was muss der oder diejenige mitbringen an Persönlichkeit? Gar nicht mal so von den fachlichen Skills, sondern eher so von dem menschlichen Setup.
Ja, also super wichtig ist, dass diejenige Person sich dafür interessiert, technische Zusammenhänge und logische Zusammenhänge zu verstehen. Also einfach das Interesse daran, zu schauen, okay, wie funktioniert das? Warum ist das so? Und wie müssen wir das abbilden? Und wie funktioniert das? Und gleichzeitig auch das Interesse zu programmieren. Es ist jetzt zwar fachlich, aber das gehört auch so zu dem Charakter für mich dazu, dass man Lust hat, Neues zu entdecken. Das kann man nicht unbedingt irgendwo lernen. Das muss man sich so ein bisschen auch aneignen.
Was sollte man auf keinen Fall mitbringen?
Man sollte nicht davon ausgehen, bei uns im Team immer jeden Tag das Gleiche zu machen. Mhm. Schema F. Das funktioniert nicht. Also man muss schon wirklich proaktiv auch reingehen, autodidaktisch sich auch selber was aneignen. Klar, wir unterstützen uns auch gegenseitig, gar keine Frage. Mhm. Aber es sind halt schon so Themen, die man, ich will jetzt nicht sagen, einen normalen Job nicht findet, so ist es nicht, aber es ist halt anders. Ne? Das lernt man jetzt nicht im Maschinenbaustudium und auch nicht im IT-Studium.
Aber das Logische und die technischen Zusammenhänge sind sozusagen die Eingangsvoraussetzungen dafür.
Genau, dass man auch das Interesse daran hat, sich damit zu beschäftigen. Ne? Hat ja nicht jeder, ist auch okay.
Ja, so von den Stärken her.
Genau. Und bei dir, Alexandra?
Sehr ähnlich. Also von daher natürlich IT-Verständnis, aber das ist fachlich. Und wirklich das Interesse, sich neben IT eben auch ganz intensiv mit Geschäftsprozessen zu beschäftigen in einem internationalen Kontext, viel Selbstverantwortung zu übernehmen, gut kommunizieren zu können und permanent bereit sein, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und auch bei uns, wir haben jeden Tag andere Herausforderungen und da bereit zu sein, sich wirklich kurzfristig auf was Neues einzustellen, ist sehr wichtig.
Okay.
Kein Schema F.
Jetzt kommt natürlich die Frage, die, glaube ich, in so einem Kontext immer häufig gestellt wird. Zumindest sehe ich es bei den Leuten, die zum Teil programmieren. In den letzten 2-3 Jahren hat sich ja der Einsatz von diversen KI-Plattformen in einer gigantischen Menge noch mit dazu etabliert und wächst ja permanent weiter. Es sind ja gigantische Mengen an Rechenenergie. Du bist selber aus dem Bereich Rechenzentren auch schon gekommen, Alex. Welchen Einfluss hat das jetzt auf eure Projekte? Und wird es auch in Zukunft haben? Vielleicht fangen wir mit dir mit dem ERP-System an.
Natürlich hat KI auch auf uns Auswirkungen. Mhm. Die ersten Applikationen, und ich gehe jetzt mal weg, immer nur vom ERP-System, weil ganz ehrlich, ERP ist eins der Systeme, das wir haben, nutzen deutlich mehr AI-Anteile oder KI-Anteile in der Applikation an sich. Das heißt, die bringen das mit, was auch gut und wichtig ist. Auch bei uns nutzen wir natürlich auch AI verstärkt in der Programmierung, aber gerade Programmierungen oder Programmiersprachen in den ERP-Systemen sind sehr, sehr eigen. Das ist jetzt nichts, wo irgendeine KI standardmäßig drauf trainiert ist, weil die kennen die normal gängigen Sprachen, aber nicht unbedingt die Sprachen von dem ERP-System. Also von daher, ja, der Einfluss wächst. Und wir versuchen ihn so weit wie möglich zu nutzen. Es ist aber noch ein Weg.
Wie stellst du es bei dir ein? Gerade mit dem Blick auf Datenmengen, Komplexitäten und so weiter. Oder auch wenn man es darum geht, jetzt mal, dass Pläne ausgelesen werden. Ne? Kann das vielleicht auch sein, dass irgendwann in Zukunft jemand sagt, ich guck mal, lass ich mir auslesen, dann wird das schon irgendwie hinhauen? Oder wie siehst du den Einfluss, der jetzt stattfinden kann und wird bei dir im Bereich?
Also bei uns benutzen wir die KI auch nicht zur Programmierungsunterstützung, sondern tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eher so zum Datenzusammentragen. Also wenn wir Daten ausleiten und die zusammenführen müssen mit anderen Daten, so nenne ich es jetzt mal, dann benutzen wir gerne eine KI dafür. Aber noch ein häufigerer Anwendungsfall derzeit ist tatsächlich, wir machen in einigen Projekten, gehört ja dazu, auch schon mal Präsentationen, so einen Zwischenstatus oder sowas in der Richtung. Und dafür machen wir das gerne mittlerweile mit KI. Das funktioniert gut.
Ja. Glaubt ihr, dass das eine Lösung sein wird, gerade weil ihr auch Bereiche beide bedient, die ja von einem Fachkräftedefizit betroffen sind, dass das irgendwann die Lösung sein wird, dass es in diese Richtung gehen wird? Oder wird es immer nur mit Menschen gehen? Alex nickt.
Ich denke schon. Also ohne Menschen kommen wir nicht aus. Und gerade auch, also so wie Alexandra schon gesagt hat, bei uns ist die Kommunikation immer noch das A und O. Also wir haben so viele Schnittstellen zu anderen Teams, sei es Einkauf, Produktion, Logistik, sonst wer, auch unabhängig von dem Corporate Model Projekt, im täglichen Tagesgeschäft, ist es einfach extrem wichtig zu sprechen und auch bei uns jetzt im Team diese Produktdaten als Beispiel auch richtig anzulegen, weil wir können nicht alles selber beantworten. Wir brauchen dafür einfach den Input von den Kollegen. Und das kann jetzt auch keine KI machen.
So, jetzt gehen wir mal von den Lochkarten über die Gegenwart ein bisschen in die Zukunft. Was sind in 10 Jahren bei dir, Alexandra? Also nicht jetzt bei dir persönlich, sondern im Hinblick auf den Bereich. Was ist in 10 Jahren anders als heute?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, ich gehe davon aus, dass wir unsere technischen Schulden abgebaut haben.
Okay.
Dass wir tatsächlich gute Applikationen zur Verfügung stellen, die die Effizienz von der Trox-Gruppe noch deutlich mehr steigern. Und ja.
Und bei dir, Freddy?
Ja, war die Frage jetzt nicht mehr ganz klar. Wie wird es in Zukunft bei dir aussehen?
Was ist in 10 Jahren anders als heute? Die Steigerung der Frage wäre, welche Schlagzeile würdest du gerne über deinen Bereich in 10 Jahren im Intranet lesen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Wenn die einfacher ist, beantworte die.
Ja, ich beantworte die. Aber anders.
Dritte hätte ich auch nicht mehr gehabt.
In der Zukunft stelle ich mir schon vor, dass wir auch möglicherweise mittels KI einige Prozesse weiter automatisieren. Weil es gibt schon viele Schritte, gerade dieses Zeichnungen lesen, Zeichnungen verstehen, Zeichnungen umsetzen im ERP-System oder Daten an anderen Stellen auslesen. Die kann man, zukünftig sollte man die automatisieren können, um da einfach schneller und effizienter zu werden. Heißt nicht, dass da kein Mensch mehr drüber schauen soll, aber dass es einfach einfacher wird.
Ja. Über- oder unterschätzen wir den Einfluss von KI in dem Kontext, glaubst du? Glaubst du, dass KI eigentlich mehr können wird oder dass wir dem zu viel zutrauen, dass sie sagen, wissen Sie, Lenov, die 3 Leute mehr, das brauchen sie nicht, sie haben jetzt KI, viel Spaß.
Also ich glaube, derzeit unterschätzen wir das noch. Ich glaube, da kommt noch sehr, sehr, sehr viel. Und ich glaube, das kann man sich auch noch gar nicht alles vorstellen, was da kommen wird. Aber ich freue mich drauf.
Das ist gut. Ja. Das ist auf jeden Fall gut.
Genau. Ich glaube, wir tun es aber auch teilweise überschätzen. Wir werden den Faktor Mensch aus dem Bereich nie komplett rausbekommen. Und ich glaube, das wollen wir auch tatsächlich nicht. Und von daher, es wird die Mischung machen.
Da gibt es ja bei allen neuen Technologien so eine typische Kurve. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber da passiert immer das Gleiche. Es kommt eine neue Technologie, dann gibt es so total übertriebene Erwartungen. Und dann kommt so das Tal der Tränen, wenn alles so auf den Boden der Realität kommt. Also die Erwartungen werden dramatisch runtergehen und dann irgendwann etabliert sich das irgendwo.
Die Gaussche Glockenkurve.
Ja, genau. Die hat so einen besonderen Namen, dass man am Anfang dieser Peak der überzogenen Erwartungen, dann fällt es in so ein Tal und dann pegelt sich irgendwo ein. Und da habe ich mich gerade so gefragt, wo da wohl gerade die KI steht. Aber das werden wir nicht beantworten. Ja, wir sind auch schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, Martin.
Das stimmt. Wir würden tatsächlich noch eine Abschlussfrage mitgeben an die Alex. Was würdest du Leuten, die in deinem Bereich anfangen, mit auf den Weg geben? Wenn die so sagen, haben Sie noch einen Tipp für mich, Frau Dauscher? Was würdest du denen sagen?
Offen zu sein. Sich immer danach umzusehen, was wir tatsächlich mehr noch für die Trox-Gruppe tun können im Bereich Automatisierung, Digitalisierung, Durchgängigkeit von Applikationen und einfach jeden Tag mit Spaß an die Herausforderungen, die wir haben, ranzugehen.
Was wär dein Rat an jemanden, der was von dir wissen möchte?
Also ich muss jetzt sagen, die Alexandra hat das schon sehr gut wiedergegeben, dass also ich habe da eigentlich gar nicht viel zu ergänzen. Ich schließe mich dem voll an. Das betrifft uns genauso.
Sehr schön.
Dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart heute. Hat viel Spaß gemacht. Ist für uns ja auch immer aufregend, mal so einen Einblick zu bekommen in so Bereiche, wo wir jetzt gar nicht so tief drin sind. Wir haben ja alle ein paar Schnittstellen, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, was man den ganzen Tag bei euch macht, wenn ich jetzt da arbeiten würde.
Du darfst jederzeit vorbeikommen.
Wir haben schon öfter mal über Job Rotation gesprochen. Genau. Ich hatte in dem Podcast mit Tim Boysen auch vorgeschlagen, dass Martin und Tim Boysen mal Job Rotation machen. Vielleicht müssen wir das einfach mal machen. Aber ich weiß gar nicht, was wäre so der Job, mit dem du am ehesten tauschen würdest, Alexandra, mal für einen Tag gerne?
Beide.
Nee, jetzt nicht unabhängig von uns beiden, so generell. Wenn du jetzt mal sagen, einen Tag Job Rotation mit irgendeiner Person bei Trox, mit wem würdest du tauschen?
Tatsächlich gern mit euch beiden.
Na, guck mal.
Mit wem lieber? Mit ihm oder mit mir?
Ja, keine Präferenz.
Okay, und du, Freddy?
Boah, ich muss sagen, ich finde den Part der Produktion auch total interessant. Ich glaube, ich würde mal mit dem Dieter tauschen.
Mit dem Dieter Becker? Okay.
Das kriegen wir
hin. Das ist ja konkret.
Was konkret?
Der Dieter war ja auch schon mal hier.
Ja.
Den haben wir die Frage nicht gestellt. Wäre interessant zu wissen, ob er sagt, ich würde gerne mit dem Frederik mal tauschen. Dann wäre das ja so ein Match.
Das wäre so ein Match. Nach diesem Podcast wird er es tun. Ganz genau.
Wir werden sie auf dem Laufenden
halten. Damit informieren, auf jeden Fall.
Ja. Von daher?
Auch von unserer Seite. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Gerne.
Es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Was die Hauptsache. Hauptsache.
Und wir freuen uns, wenn wir wieder eingeladen werden.
Richtig. Genau. Sagt es ruhig gerne sehr weiter. Gut. Ist ja nicht genau. Also die meisten Leute haben immer Angst, die dann hier hinkommen.
Ist gar nicht so schlimm hier, oder?
Nee, ist okay.
Ehrlicher ist in Ordnung. Einige müssen auch bezahlen tatsächlich dann. Gibt der Martin immer noch im Rausgehen 5 Euro? Lacht er. Das sind 50.
Ich kriege immer Geld, damit ich das mit dir aushalte. Ja.
Das ist aber auch richtig so.
Das sollte ich dir aber nicht
verraten. Ich hoffe, es ist ein Dauerauftrag meiner Mutter an dich. Warum lachst du da? Ich finde das nicht witzig.
Du sagst ja auch immer, deine Mutter ist die Stammhörerin, ne?
Ja, genau. Also die hat das in Repeat laufen auf jeden Fall. Also. Ja, sonst kommen wir nicht auf 10.000. Okay, ist so. Also in diesem Sinne, wir sagen vielen Dank für eure Zeit und für die Leute, die zugehört haben. Und falls es Fragen gibt, schauen Sie gerne in die Shownotes. Falls das Stellenausschreibung, habt ihr Stellenausschreibung noch dabei irgendwie? Können wir noch jemanden rekrutieren?
Aktuell nicht.
Das war mal anders, seht ihr?
Das war bestimmt wegen den ganzen IT-Folgen hier im Podcast.
Ne? Und den Shownotes.
Haben wir mal gezeigt, wie schön das bei uns in der IT ist und dass es da Menschen gibt, die auf dem Nerdometer gar nicht so weit oben sind.
Das stimmt. Und nicht zu vergessen, jeden Donnerstag wird auch nochmal was bestellt. So, das stimmt, darf nicht ausgeschlossen werden hier.
Nee, genau.
Nee, ist so.
Genau.
Immer asiatisches Essen. Jeden Donnerstag.
Genau.
Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wunderschönen Tag. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Und das war sie auch schon, die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.